Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Der Film Black Panther war einer der größten Erfolge unter den vielen Comic-Verfilmungen von Disney. 2018 kam dieser komplexe und visuell aufregende Blockbuster mit einem schwarzen Superhelden ins Kino. Und Publikum und Kritik waren gleichermaßen begeistert. Dann starb der Hauptdarsteller Chadwick Boseman an Krebs und die Frage für Disney war, wie weitermachen. Nun ist der zweite Teil in die Kinos gekommen, Black Panther, Wakanda Forever. Und es ist eine neue Zeit angebrochen in Wakanda.
Nur vollends gebrochene Menschen können große Anführer sein.
Was die neue Zeit mit sich bringt und was das Phänomen von Black Panther ausmacht, darüber spreche ich mit Patrick Wilinski. Hallo.
Hallo.
Wenn wir kurz bei Teil 1 bleiben, Black Panther hat 7 Oscar-Nominierungen bekommen und 3 Oscars gewonnen. Für eine Marvel-Verfilmung ist das außerordentlich ungewöhnlich. Der Film war ein Kassenhit und ein Pop-Phänomen zugleich. Wie ist das diesem Projekt eigentlich gelungen?
Ja, natürlich hat das Projekt zumindest viele erste Mal-Marker gebrochen. Erster schwarzer Superheld, eine erste schwarze eigenständige Erzählung in diesem Multimillionen-Dollar-Kosmos der Marvel-Disney-Verfilmungen. Sie hatte auch viel Selbstbewusstsein und traf auch auf eine Zeit, die das unbedingt wollte und ich würde sagen immer noch will. Aber der wahre Erfolg aus der künstlerischen Perspektive, das war die Freiheit und das Selbstbewusstsein, mit der Film das sogenannte Worldbuilding-Betrieb. Das ist ja so ein Begriff, entlehnt aus der Gamer-Szene, die beschreibt, wie für uns eine fiktionale Welt erscheint. Und wir wurden da in dieses Wakanda ja so richtig hineingeworfen. Das ist ja so eine Fantasiewelt, die hinter dem Schleier der Armut existiert. Eine riesen afrofuturistische Welt von Stämmen und unterschiedlichen Menschen, die aber Hochtechnologie betreiben. Da war Fabulierlust, da waren Mythen, da war Detailversessenheit. Und so wurde auch sehr viel erzählt über eine gewisse Art der Black Diaspora, aber auch das Opfersein im transatlantischen Sklavenhandel. Also dieser emanzipatorische Effekt auf der Skala eines hochbudgetierten Blockbuster-Films aus Hollywood war einmalig und hat uns wirklich, glaube ich, alle begeistert, weil auch ich fand den ersten Teil richtig gut.
Regie geführt hat der Regisseur Ryan Coogler beim ersten und jetzt auch beim zweiten Teil. Und Ryan Coogler hatte zuvor ja noch gar nicht so viele Filme gedreht und eigentlich kam er ja auch aus dem Independent-Kino. Welche Rolle spielt er eigentlich bei diesem Phänomen Black Panther?
Das ist ein vierter Spielfilm. Ich finde das schon erstaunlich. Und du erinnerst dich vielleicht an so eine Nacht in Cannes, wo wir an diesem Strandkino vorbeigegangen sind. Und dort wurde ja gerade Black Panther gezeigt. Und als Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter des Festivals, Ryan Coogler auf die Bühne holte, schrie das französische Publikum: Auteur, Auteur. Also das ist ein Autorenfilmer in Hollywood. Warum? Weil er es immer wieder schafft, so gewisse Mythen sehr schön zu erzählen. Also sein Sundance-Hit Fruitvale Station, wo es um Polizeigewalt ging, aber auch die Rocky Balboa-Fortschreibung in Creek, wo er sich das Genre des Boxerfilms vereinnahmt hat. Er schafft es immer wieder, eine Geschichte zu erzählen zwischen Aktivismus und Passivismus und er erzählt natürlich dadurch auch von einem selbstbewussten, intelligenten, schwarzen Helden. Und ihm ist es bei Black Panther aber noch viel mehr gelungen, schön in den Dialogen vor allem, wie er diesen afroamerikanischen Diskurs zwischen Dialog und zivilen Widerstand etabliert. Dann, nicht wahr? Es geht um die Erben der Bürgerrechtsbewegung auf der einen Seite, auf der anderen Seite kämpfen diese Kämpfer mit so einer Haltung einer Black Lives Matter-Demonstrantin. Und er hatte das alles im Auge und dadurch hat er es auch geschafft, diese gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus in dieser Comic-Verfilmung differenziert zu verhandeln. Und das ist eine Kunst, die wirklich aus seiner Feder stammt.
Also ein unglaublicher Erfolg 2018. Tja, und dann 2 Jahre später starb also Chadwick Boseman. Ein Tod, der in der Form vielleicht nur mit dem Tod von Prinzessin Leia-Darstellerin Carrie Fisher aus Star Wars zu vergleichen ist, also was diesen Disney-Marvel-Kosmos angeht. Und trotzdem ist es ja ganz spannend, wie jetzt der zweite Film mit dem Tod Bosemans umgegangen ist, sowohl was die Trauerarbeit angeht, als auch die Figurenkonstellationen, die an Bosemans Stelle treten, oder?
Genau, sie thematisieren es. Der Film beginnt mit der Beerdigung des Black Panther. Also sie verabschieden nochmal den fiktionalen, aber auch den echten Schauspieler Chadwick Boseman irgendwie. Das fand ich sehr schön gelöst. In auch sehr subtilen, auch kleinen Flashbacks, die dann später nach hinten sich wiederholen. Und es ist natürlich die Frage, wer übernimmt das Ruder in Wakanda? Also es sind keine Diadochenkämpfe, weil es ist relativ schnell klar, die Königin Mutter wird erstmal Chefin und später konzentriert sich auch viel auf Prinzessin Shuri, die Schwester des ehemaligen Black Panther. Es kommt zu einem großen Ressourcenkrieg gegen ein Unterwasservolk. verfolgt. Das würde ich jetzt gar nicht so vertiefen. Aber was ich interessant finde, in Wakanda haben wir es ja jetzt mit einer Art Matriarchat vielleicht zu tun. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film lange Zeit mit unseren Erwartungen spielt, wer denn jetzt die Nachfolge des Black Panthers wirklich auftreten möchte. Und da ist schon eine gewisse Spannung drin. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man auch sehr schön sehen kann, wie sehr man nicht mit dem Tod von Chadwick Boseman gerechnet hat. Weil man hat alles an Mythos, an Dramaturgie, an Konflikt, an Schmerz in diese Figur gepackt. Und das ist jetzt weg. Und das ist wirklich ein Riesenproblem auch für den Film. Und ich hatte bei der Sichtung des zweiten Films jetzt das Gefühl, dass es immer eine Art von Suche ist nach Ton. Also sie haben ihn, glaube ich, nicht gefunden unterm Strich, aber die Suche nach dem Ton macht ja letztendlich auch das Besondere aus an diesem Teil.
Und trotzdem haben sie es geschafft, den Kosmos weiterzuentwickeln, wie du schon sagtest, so ein Matriarchat. Wenn wir uns dieses Matriarchat anschauen im Kosmos der Marvel-Verfilmung, wie einzigartig ist es?
Schon sehr einzigartig, weil ich glaube, es ist ja nicht nur die Prinzessin und die Königin, es sind ja auch die ganzen Generälinnen, die dann auftauchen. Auch die Ex-Freundin des Black Panthers wird dann später gespielt von Lupita Nyong'o eine wichtige Rolle spielen. Das sind Frauen auf wichtigen politischen, militärischen Ämtern. Grundsätzlich ist die Frage auch, wie selbstverständlich auch Frauen in diese Dilemmata von Rache, ja, wie das vielleicht auch so einen weiblichen Körper nochmal in so einem Superheldenfilm bestimmt. Mein Problem ist, dass Ray Coogler, glaube ich, nicht der richtige Regisseur ist, um das zu erzählen, weil wenn man sich ansieht, er liebt es auch so ein bisschen, die Macho-Gesten zu inszenieren. Ne? Seien es diese Jungs aus Fruitvale Station oder der Boxer in Creed. In diesen weiblichen Zwischenelementen hatte ich das Gefühl, dass er etwas gehemmt ist. Dass es vielleicht da eine Regisseurin wie Ava DuVernay oder Casey Lemons gebraucht hätte. Und deshalb finde ich, das Potenzial ist da, aber es ist nicht ausgeschöpft. In dem Matriarchat ist noch ein viel größerer Film versteckt, als letztendlich hier auf der Leinwand zu sehen ist.
Was wir aber sagen können, ist, dass es einen erstaunlich vielfältigen Cast gibt mit amerikanischen und afrikanischen Darstellerinnen. Wie prägt das denn den zweiten Teil?
Ja, absolut. Vor allem, weil das ja so spannende Leute sind wie Danai Kurina, die Generälin Okoye spielt, Lupita Nyong'o habe ich erwähnt, Angela Bassett, so eine große Figur des Black Cinema ja eigentlich. Also das sind wunderbar spannende Menschen, die diese Figuren auch mit so einer schönen Magie belegen, also auch so eine Körperlichkeit. In Wakanda wird ja auch so eine Mischsprache aus der Nasalsprache Ngosa gesprochen und das führt nochmal diese Menschen, diese Figuren anders auf. Das hat mich sehr überzeugt. Ich glaube auch, wie gesagt, das sind spannende Figuren, aber Marvel ist nicht vorbereitet, glaube ich, gewesen auf so eine rein weibliche Wakanda-Geschichte. Man muss sich da nochmal ransetzen, man muss das besser schreiben. Egal, jung und alt auf allen Ebenen, die haben eine Präsenz, die ist selten und natürlich auch in der Masse an Frauen, auch Women of Color, ist das im Blockbuster-Kino eigentlich einmalig. Letztendlich wieder ein einmaliger Wow-Effekt von Black Panther.
Wow, mit ein paar Einschränkungen, sagt Patrick Wilinski über die Marvel-Verfilmung Black Panther Wakanda Forever, zu sehen jetzt im Kino.